jetzt von dem Design dieser Tagung wieder auf der Ebene der Perspektivierungen der Heimgeschichte und befassen uns jetzt mit der eugenischen Vernunft. Ich glaube, du hast einen besseren Titel dann für den eigentlichen Beitrag gewählt. Die Vortragende ist, Sie haben sie heute Morgen schon als Moderatorin gesehen, ist Maria Wolf. Maria Wolf ist Universitätsprofessorin am Institut für Erziehungswissenschaften, derzeit Institutsleiterin. Sie beschäftigt sich mit kritischer Geschlechterforschung, mit Modernisierung von Elternschaft und Kindheit, mit dem Verhältnis von familialer und öffentlicher Erziehung und mit Wissenschafts- und Wissensforschung. Eine Veröffentlichung, die ich jetzt nicht mehr herzeigen kann, weil dieses Buch schon zweimal verkauft worden ist, ist die Eugenische Vernunft, Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900 bis 2000, eine Publikation ihrer Habilitation. Und ich glaube, um diesen Einstieg, um diese reproduktive Kultur und eugenische Vernunft und was sie mit der Heimgeschichte zu tun haben könnte, geht es hier.
Ja, ich habe mir entschieden, ein Stück Diskursgeschichte hier vorzubringen, also wenig Empirie. Das hat auch ein Stück Selbstschutz. Also ich denke mal, wenn man lange solche Gewaltgeschichten hört, also vorhin bei Ihrem Vortrag ist mir so gegangen, dass man dachte, jetzt muss ich dann rausgehen. Also man hält es ja auch kaum aus. Und ich frage mich auch immer, was tun wir eigentlich mit sowas wie Sekundärtraumatisierung im Forschungsprozess? Also als Psychotherapeut wird man geschult, mit Gewaltgeschichten umzugehen, aber als Forscher nicht. Und ich merke, dass es mir fast zu viel wird. Aber das ist in der Forschung kein Thema. Und eindrücklich war für mich auch den letzten Interviewpartner, den Sie präsentiert haben, wie er sich sozusagen, was er macht, er geht eigentlich mit der Situation um wie ein Forscher. Er rationalisiert die Gewaltmaßnahme, er vermisst sie, er theoretisiert sie. Also mir würde es nicht wundern, wenn er Forscher geworden wäre. Aber letztendlich haben wir auch nur den Ausweg der Abstraktion und der Theorie, um das auszuhalten, was uns in der Empirie begegnet. Ja, also auch ich heute über die Theorie. Und ich habe mich entschieden zu lesen, weil wenn ich frei spreche, brauche ich viel zu lang. Gut, also es geht um die Eugenisierung der Kindheit. Und wie dieser Diskurs um die Eugenisierung der Kindheit auch einen Beitrag leistet letztendlich zu diesem Menschenbild, das sozusagen die Toleranz erst schafft, um mit Kindern in der Art und Weise umgehen zu können, wie wir es ja heute und gestern schon gehört haben. Das Paradigma der Eugenik, die auf Grundlage eines jeweiligen Standes vererbungsbiologischen Wissens mit Hilfe von Sozial- und Biotechniken der Selektion zur Lösung sozialer Probleme durch die Herstellung eines gesellschaftsfähigen Menschen beitragen will, erschöpft sich bis heute in einer Gefährdungs- und Präventionstheorie. Also wenn es um Eugenik geht, geht es um Prävention, um die Verhinderung dessen, was die Erzieher hier alles nicht schaffen. Gefährdet scheint die Zukunft von Mensch und Gesellschaft aufgrund der natürlichen Herkunft des Menschen, der von Seiten der Eugenik durch eine medizinisch angeleitete Entkoppelung von Fortpflanzung und Sexualität begegnet werden will. Ziel dieser Eingriffe ist es, die Geburt von Kindern mit Erbkrankheiten, so die alte Eugenik, oder Gendefekten, wie heute die Humangenetik spricht, zu verhindern. So schreibt Alfred Blötz, Rassenhygieniker und Begründer der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, bereits 1904, dass es notwendig sei, die naturwissenschaftliche Forschung und klinische Praxis im 20. Jahrhundert in den Stand zu setzen, Zitat, die Möglichkeiten der künstlichen Auslese der Keimzelle zu entwickeln und das Ausjäten minderwertiger Keimzellen schon vor ihrer Vereinigung vorwegzunehmen. Zitat Ende. Die Realisierung dieses Projektes bedurfte nahezu eines ganzen Jahrhunderts wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung. Heute erst kann auf Basis von humangenetischer Präimplantationsdiagnostik und In-vitro-Fertilisation die Selektion auf Zellstufe umgesetzt werden. Die alte Eugenik musste sich dagegen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, nämlich bis in die 80er Jahre, im Kern auf Aufklärung und Beratung von Ehepartnern und Eltern beschränken. Zwangssterilisierung und die Vernichtung unwerten Lebens wird dem Nationalsozialismus vorbehalten bleiben und auch dort argumentieren viele Ärzte und Mediziner, dass sie diese Maßnahmen nur notwendig sind, weil die Forschung eben noch nicht so weit ist. Also, aber es gibt auch Ärzte, die interviewt worden sind in einem anderen Zusammenhang, die ja sagen, eigentlich wollen sie das nicht machen, weil sie haben die Medizin studiert, um den Gashahn zu bedienen. Aber wie schon gesagt, die Forschung, also man kann das sehr gut nachlesen beim Hygieneordinarius der Uni Graz, 38, wie er erklärt, weshalb, obwohl man den Erbgang noch nicht erforschen kann, die Medizin doch handeln muss, weil sozusagen diese Gesellschaft von diesem Palast befreit werden muss. Alte Eugenik und neue Eugenik unterscheiden sich also nicht in den Zielen, aber im Einsatz der Mittel zur Erreichung der Ziele. Sie verbinden dabei in einem Projekt des wissenschaftlichen Social Engineerings Vorstellungen von Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität und Fitness mit Urteilen hinsichtlich sozialer Akzeptiertheit. Dass die Eugenik im 20. Jahrhundert erfolgreich werden konnte, ist nicht erklärbar, wenn sie als singuläres Phänomen betrachtet wird. Der Erfolg ist Effekt komplexer Wechselwirkungen, allen voran zwischen dem Aufbau und dem Aufstieg des Wohlfahrtsstaates, der Einführung des Sozialversicherungssystems und der Verbindung und Bindung von Sozialpolitik und Bevölkerungspolitik und last but not least der Medikalisierung der sozialen Frage. Die eugenische Vernunft, die daraus hervorgeht, orientiert sich heute an der Konstruktion des normalen Arbeitnehmers einer versicherungstechnischen Kategorie zur administrativen Ausgrenzung sozialer Problemträger. Ich werde nun den Zeitabschnitt von 1900 bis 1938 herausgreifen, um exemplarisch nachzuzeichnen, welche Konzeptionen von Kindheit der eugenische Diskurs der Medizin in Österreich mit sich führte. Im Rahmen der Medizin entfaltete sich die Eugenik zur damaligen Zeit als eine Sozialtechnologie, die sich auf biologische Vererbungslehre, darwinistisches Selektionsdenken und psychiatrische Entartungslehre stützt. Der Erbgang beim Menschen konnte naturwissenschaftlich, experimentell bis Mitte der 50er Jahre aber nicht nachgewiesen werden. Der Begriff Erbkrankheit blieb unscharf und diente einer breiten Erfassung von abweichenden Verhaltensweisen. Die Grenzen von krankhafter Behinderung und sozialer Unwertigkeit waren und bleiben fließend und damit auch die Grenzen zwischen eugenischer, heute genetischer oder sozialer Indikation. Für die Eugenisierung von Kindheiten sind in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zwei Bezugspunkte ausschlaggebend. Zum einen die hohe Säuglingsmortalität und Morbidität, wie Kinderkrankheiten und Kindersterblichkeit als eine Auswirkung der Industrialisierung, die von Seiten der sich etablierenden Kinderheilkunde als Gefährdungspotenzial für die Entwicklung der Gesellschaft problematisiert wurde. Zum Zweiten der anhaltende Geburtenrückgang, der von Bevölkerungspolitikern als weiteres Krisenszenario ausgearbeitet wurde. Nachdem alle Appelle des Staates für eine Geburtensteigerung wirkungslos geblieben waren, wollte mit Hilfe medizinischer Eingriffe in generative Prozesse zumindest die Säuglingssterblichkeit gesenkt werden. Zunehmend wurde dieses Ziel aber damit verbunden, nur das Überleben des gesund geborenen Nachwuchses zu sichern. Der Geburtenrückgang sollte auf Grundlage des Fortschritts der medizinischen Wissenschaften qualitativ ausgeglichen werden. Diese reproduktionspolitische und medizinische Wendung von der Quantität zur Qualität der Kinderproduktion besiegelte zugleich die Verbindung von Eugenik und Medizin zur damaligen Zeit vor allem der Kinder- und Frauenheilkunde. Beide legitimieren ihre Eingriffe in reproduktive Prozesse wechselseitig und erzeugten dabei das Bild von einer durch die Vorfahren gefährdeten Kindheit, zu deren Schutz die Medizin aus bevölkerungs- und wohlfahrtspolitischen Interessen eingesetzt werden sollte. Medikalisierung und Eugenisierung schufen ihrerseits eine Art ziviler Religion, die zunehmend alle Maßnahmen, die im Namen der Qualität der Nachkommen getätigt wurden, rechtfertigten. Gegen rein humanitäre Wohlfahrtspolitik wurde rationales Vorgehen verlangt, das im Wesentlichen mit der Qualitätsverbesserung beim Kind anfangen sollte. Die Erste Republik setzte in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg für den Neuaufbau des erschöpften Volkskörpers ganz auf die nachkommende Generation. Exemplarisch dafür steht die Aussage von Siegfried Weiß, Kinderarzt in Wien und Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Bevölkerungspolitik. Demnach zielt der Neuaufbau Österreichs in den 20er Jahren auf, ich zitiere, die Hinaufführung der Jugend aller Stände ohne Ausnahme in neue, gesundheitlich gekräftigte Schichten, die dereinst, nachdem die Neuordnung sich eingestellt haben wird, verjüngt und gestählt aus selbstgeschaffener Kraft die höheren Ziele des Kulturaufstiegs der Menschheit erreichen soll. Zitat Ende. Das Volk wurde als große Familie konzipiert und der Arzt an die vakante Stelle des Vaters gesetzt. Dieser ist entweder im Krieg geblieben oder wird aus medizinischer Sicht nur mehr hinsichtlich seines schädlichen Einflusses auf die Qualität des Nachwuchses ins Blickfeld gerückt. Also die ganze Debatte um Syphilis, Alkoholismus, psychische und physische Kriegsfolgen, Arbeitslosigkeit, das fällt alles in diesen Kontext. Der Arzt sollte durch Leitung, Koordination und Überwachung der Fürsorgefamilie als neuer Familienform einen gewaltigen Anstoß zur Aufrichtung von hygienischen Schutzwehren gegen den drohenden Verfall dieser Bevölkerungsgruppen leisten. Zitat Ende. Gemeint war die Arbeiterbevölkerung Wiens, welche sozialstrukturell die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Großraum Wien ausmachte. Die Chance, durch Verbesserung der Lebensverhältnisse und sozialen Reformen die Entartung und Degeneration zu stoppen, wurde von der Eugenik als äußerst gering erachtet. Für sie galten nur jene Eigenschaften als vererbbar, welche als Anlagen im Keimplasma der elterlichen Geschlechtszellen enthalten waren. Damit blieb die natürliche Selektion einziger Mechanismus der Evolution. Das Keimplasma erwies sich im eugenischen Denken als eine einzige Konstante im Laufe der Generationen. Es wurde zum eigentlichen Lebewesen stilisiert, was Anna Bergmann in ihrer Studie zur Eugenik an unterschiedlichen Theorien der Eugenik vorführt. Theoretikern. Der Mensch war unter dieser Perspektive nur mehr Mittel zum Zweck, dem Keimplasma ein ewiges Leben zu ermöglichen. Aufgrund des fehlenden wissenschaftlichen Nachweises des Erbganges beim Menschen wurde eine durch Manipulation der Konstitution betriebene generative Reproduktion erst für die kommende Generation in Aussicht gestellt. Für die gegenwärtige Generation sollte sie durch negative Zuchtwahl, also durch Ausmerzung, realisiert werden. Diese Ausmerzung wurde damit auch als Schutz der kommenden Generation vor den Schädigungen durch die vorhergehende Generation entworfen und damit begründet, dass der Sozialstaat dafür zu sorgen hat, dass die Nachkommen und die Allgemeinheit nicht für die generativen Verfehlungen der Vorfahren zu büßen haben. Zitat Julius Dandler: Die Gesellschaft hat aber nicht nur mitzureden im Interesse derjenigen, welche eine Ehe eingehen, sondern auch im Interesse derjenigen, welche einst Produkt dieser Ehe sein werden. Die Kinder haben ein Anrecht auf Gesundheit und ihr natürlicher Sachwalter ist die Gesellschaft. Zitat Ende. Neu an diesem Vorschlag ist die Übertragung der Erziehungsgewalt vom Vater auf die Gesellschaft, die vertreten durch den Staat als natürlicher Sachwalter der Kinder eingesetzt wird. Neu ist aber auch die Idee, dass die Gesellschaft den Kindern ein Anrecht auf Gesundheit schuldet. Die Eugenik meinte, im minderwertigen Erbe der Vorfahren die Ursachen für Mortalität und Morbidität der Nachkommen zu erkennen. Die Geburtsmedizin und Kinderheilkunde kritisierte ihrerseits die Schädigung der Nachkommen durch schlechte Umwelt- und Milieueinflüsse, welche Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gefährden und zu minderwertigem Nachwuchs führen. Eine medizinische Leitung und Kontrolle dieser Prozesse sollte helfen, die Schädigungen abzuwenden. Medizin und Eugenik zielen beide auf dasselbe, auf die Produktion gesunder Nachkommen. Die eugenische Gefährdungstheorie, welche menschliches Leben als sexuell übertragene tödliche Krankheit zu überwachen begann, erfuhr durch einen zeitgleich laufenden Diskurs auf Seiten psychoanalytisch orientierter Kinderärzte Verstärkung. Denn auch die Psychoanalyse war seit der Jahrhundertwende mit Fragen des Erbes und der Vererbung befasst. Auch ihr Konzept eines psychischen Erbes beruhte auf der Annahme, dass etwas von Generation zu Generation übertragen wird. Dabei entdeckte die Psychoanalyse im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die Eltern als Ursache kindlicher Minderwertigkeit oder Fehlentwicklung, welche medizinische, psychoanalytische und pädagogische Eingriffe rechtfertigten. So fasste der Kinderarzt und Psychoanalytiker Josef Friedjung, Gründer des Vereins Sozialdemokratischer Ärzte in Wien, den Fortschritt der psychoanalytischen Theorie dahingehend zusammen, dass sie als Ursache von Fehlentwicklungen die unsachgemäße Behandlung durch affektvolle Erzieher verständlich macht und nachweisen konnte. Im Gegensatz zur Eugenik ging die Psychoanalyse aber davon aus, dass das psychische Erbe nicht unveränderbar festgelegt, sondern durch psychoanalytische Heilbehandlung zum Besseren verändert werden kann. Doch auch die Psychoanalyse wollte nicht nur heilen, sondern auch vorbeugend wirksam werden, vor allem auch deshalb, weil der Kinderanalyse nur dann ein Erfolg zugesprochen wurde, wenn die Eltern selbst analysiert bzw. Analytiker wären. Als erste und beste Prophylaxe empfahl Josef Friedium die Eheberatung, um die Vererbung psychoneurotischer Störungen zu verhindern. Frauen und Männer sollten in der Eheberatung darin belehrt werden, Zitat, unseren Nachwuchs zielbewusst qualitativ zu heben. Als weitere, noch wirksamere Prophylaxe forderte er die Bekämpfung von Erziehungsfehlern durch die Einführung des Pflichtkindergartens als gewissermaßen prophylaktisches System und Unterbau der Pflichtschule. Erziehung wurde damit von Seiten der Psychoanalyse als prophylaktische Kinderheilkunde konzipiert, welche die Erfolglosigkeit auf dem Gebiet der Vererbungslehre ausgleichen sollte. Noch einmal Josef Friedjung: Wenn man schon vorläufig den Wirkungen der Erbanlage als Quellen der kindlichen Psychoneurosen nicht entgehen kann, so muss man wenigstens den vermeidbaren Milieuwirkungen bewusst entgegentreten. Zitat Ende. Eine Erziehung, die auf die Qualität der Nachkommen zielte, erfordert demnach den möglichst frühzeitigen Schutz der Kinder vor ihren leiblichen Eltern. Im Bild des Säuglings, das die Psychoanalyse im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ausarbeitet, kehrt die Vorstellung von den bösen Kräften der Natur, also wir hatten diese Frage nach der Dämonisierung von Kindheit ja hier schon öfters, also kehrt die Vorstellung von den bösen Kräften der Natur wieder, die in pathologisierenden Kategorien und Konzepten vom triebgeschüttelten, das heißt dämonenbesessenen Säugling gefasst wurde. Darin schreiben sich kryptoreligiöse Vorstellungen und klassisch religiöse Konzepte fort, die im Zuge der Säkularisierung in die Natur übertragen werden. Der Kampf gegen das Böse wurde den Naturwissenschaften als Aufgabe übergeben. In ihrem Entwurf vom pathomorphen Säugling und von den schädigenden Auswirkungen des psychischen Erbes war auch die Psychoanalyse Teil eines historischen Diskurses, der um die Jahrhundertwende eine Gefahr entdeckte, die aus der Natur des Menschen hervorzugehen schien. In historischen Kindheitskonzeptionen lassen sich zwei dominierende anthropologische Grundpositionen finden. Eine, die das Kind grundsätzlich positiv sieht, und eine, die von der verdorbenen Natur des Kindes ausgeht. Für die erste Form steht paradigmatisch Rousseaus Konzeption einer Erziehung vom Kinde aus, die das von Natur aus gute Kind zur Entfaltung seiner Anlagen bewegen sollte. Für die zweite ist die Erziehungslehre von Augustinus richtungsweisend, bei dem das Kind schon von Geburt an Symbol für die Kraft des Bösen ist, das von der Last der Ursünde niedergedrückt wird. Rousseau säkularisierte die christliche Erbsündenlehre, was in seinem Postulat, dass alles gut sei, was aus den Händen des Schöpfers hervorgehe, aber unter den Händen des Menschen missrate, sinnfällig wird. Nach ihm galt nicht mehr die Natur des Kindes, sondern die Gesellschaft als Ursache allen Übels. Auch die Eugenik säkularisierte die christliche Lehre von der Sündenverderbtheit durch biologische Erklärungen, womit nicht mehr nur die Gesellschaft, sondern die menschliche Natur als Ursache allen Übels erkannt wurde. Die Eugenik transformierte die Idee von der guten Natur des Kindes in eine Biologik der guten und schlechten Erbanlagen. Eugenische Selektion sollte die gute Natur für die Gesellschaft produktiv machen und zugleich die Gesellschaft vor der schlechten Natur schützen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Erziehungskindheit schaffen. Ein in seinen Anlagen erziehungsfähiges Kind. Die Eugenik war damit auch eine Antwort auf den seit der Aufklärung hervorgebrachten Epochaltypus der Erziehungskindheit. Sie zielte im Hinblick auf die soziale Organisation von Kindheit auf eine Vervollkommnung der modernen Idee der Erziehungskindheit und verstärkt die Überforderung von Kindern, die an diesen Idealbildern gemessen werden und wurden. Die eugenische Konzentration auf die generative Reproduktion des Lebens diskursivierte Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit als Ausgangspunkt pathogener Entwicklungen im Lebenslauf. Für eugenisch orientierte Ärzte aller politischen Lager Wie für psychoanalytisch orientierte Kinderärzte lag das Schicksal von Mensch und Gesellschaft in der vorgeburtlichen Entwicklung und der frühen Kindheit begründet. Diese Diskurswellen um die frühe Kindheit, die auch heute wieder sehr dominant ist, also diese Diskurswellen um die frühe Kindheit, die seit der Zeit um 1900 wiederkehren, können als ein Reflex auf die Auswirkungen von Industrialisierung erklärt werden, die als soziale Frage auch Wissenschaft und Politik beschäftigten. Denn in einer auf das genetische und psychische Erbe und die frühe Kindheit konzentrierten Diskurs findet vor allem auch die gesellschaftliche Hoffnung auf eine Lösung und Gestaltung der Widersprüche der Moderne ihren Ausdruck, die alle Zukunftshoffnungen auf das Kind als Wiederholung der christlichen Heilsgeschichte und auf die kommende Generation verdichten und übertragen. Damit verstärken die naturwissenschaftlich durchrationalisierten generativen Prozesse im Hinblick auf die soziale Organisation von Kindheit die Vision von Kindheit als Erlösung. Denn Kindheit steht in der Moderne generell für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Kindheit sei, so die Kindheitsforscherin Christa Berg, bis heute utopisches Potenzial gegen das beschädigende und beschädigte Leben geblieben. Der Mythos Kind verspreche, die Zukunftshoffnungen des christlichen Abendlandes einzulösen, die sich im Christuskind personifizieren. In ihrer Vision von der Erreichbarkeit des Besseren setzen Eugenik und Pädagogiken der Erziehungskindheit auf ein unmittelbares Verhältnis dem Kind gegenüber und identifizieren Störfaktoren, welche diesen Weg zum Besseren angeblich behindern. Zum Beispiel die familiären Verhältnisse, die mütterliche Erziehungspraxis, der väterliche Lebenswandel, die Anlagen der Eltern, das psychische, physische, soziale Erbe, das Milieu, die regionale Umgebung. Doch der Erziehungsaufgabe waren auch Grenzen gesetzt, welche die Medizin aus der Perspektive der Heilpädagogik bestimmte. Diese Grenzen wurden in die Biologie verlegt. So schrieb Erwin Jekelius, Direktor der Fürsorgeanstalt am Spiegelgrund in Wien, Shakespeare zitierend, Zitat, das Schicksal mischt die Karten, wir aber spielen mit ihnen. Der Erzieher hat nun die Aufgabe, die Spielkarten seines Zöglings, das heißt seiner Erbanlagen, möglichst genau zu kennen, um dem Kinde zu zeigen, wie es mit seinen Karten das Spiel gewinnt, das heißt im Leben besteht. Mit bester Ausnutzung der Gegebenheiten, aber ohne Schwindel und Betrug. Zitat Ende. Als Treffer, über die das Kind in diesem Kartenspiel des Lebens verfügen konnte, galten Intelligenz, Gemütstiefe, Stärke, Initiative, Ein- und Unterordnung und Einsatzbereitschaft bei gesunder Körperkonstitution, alles harmonisch aufeinander abgestimmt. Mit solchen Karten ließe sich das Spiel fast von selbst gewinnen und die Erzieher hätten eine leichte und dankbare Aufgabe. Schwieriger werde das Spiel, wenn entweder das Gesamtniveau des Kartenblatts niedrig sei oder hohe Treffer durch schlechte Karten nicht zum Zuge kämen, beispielsweise Intelligenz gepaart mit gemeinschaftsfeindlichen Triebkräften. Zitat Jekelius, ist eine solche Sachlage klar erkannt und stichhaltig erwiesen, dann muss dieser Spieler genauso wie der andere, der lauter Nieten im Blatt hat, Klammer, der bildungsunfähige Idiot, vom weiteren Spiele ausgeschaltet werden. Der Idiot kommt in eine Bewahranstalt und der Antisoziale in ein Konzentrationslager für Minderjährige. Beide sind für den Heilpädagogen nur bis zur Stellung der Diagnose interessant, die allerdings mit größter Gewissenhaftigkeit und unter Hinzuziehung aller zur Verfügung stehenden Hilfsmittel gestellt werden muss. Zitat Ende. Die Räume, die für Erziehung geöffnet werden sollten, galten damit zugleich als durch die Biologie bedingt. Familie und Schule, so Jekelius, für Kinder mit guten Karten, Bewahranstalten für Idioten, Konzentrationslager für antisoziale Minderjährige, heilpädagogische Horte für bildungs- und einsatzfähige Kinder und Jugendliche. Die Entscheidung, welche Erziehungsräume für wen geöffnet wurden, wurde der pädagogischen Diagnostik in der Klinik unterstellt. Diese habe den aktuellen Lebens- und Erscheinungsquerschnitt einen genauen Überblick über einen größeren Längsschnitt der betreffenden Persönlichkeit, genaue Sippenforschung, Erhebung über das bisherige Leben des Probanden und eine längere Beobachtung in einer Sonderanstalt einzubeziehen. Erfolgreiche Erziehung fiel so mit der Einpassung aller Kinder in eine Gesellschaft von Leistungsfähigen und Leistungswilligen zusammen. Ärzte und Erzieherinnen zogen dabei mit den Waffen der Wissenschaft in den Krieg gegen den inneren Feind des NS-Staates in Gestalt von minderwertigen, asozialen, gemeinschaftsunfähigen und arbeitsscheuen. Der Maßstab, nach dem der Aufzuchtswert medizinisch und pädagogisch beurteilt wurde, war die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft. Und die Lektion, welche diese Auslese als Vernichtung im Nationalsozialismus allen Menschen, nicht nur den heilpädagogisch und fürsorgeerzieherisch Ausgesonderten, bis heute erteilt, ist, dass unsere Gesellschaft unter bestimmten politischen Bedingungen bereit ist, sich jener Menschen zu entledigen, die nicht über Arbeit in den Arbeits- und Lebensprozess der Gesellschaft eingegliedert werden können. Fertig.
Vielen Dank. Wir müssen jetzt ein bisschen haushalten mit der Zeit, weil sie schon sehr fortgeschritten ist. Und wir haben noch zwei Beiträge. Ich weiß nicht, wie lange können Sie bleiben, Herr Frunke? Das ist kein Problem. Ich hoffe, auch Sie bleiben noch ein bisschen länger als bis 16 Uhr. Wie sieht es aus? Sie können es bringen. Wir werden es. Dann lasse ich jetzt eigentlich nur eine Frage zu, weil sonst schaffen wir es nicht mehr. Wir haben nämlich dazwischen noch einen kurzen weiteren. Bitte.
Es ist schwierig, den Vortrag schriftlich zu bekommen. Er ist so toll, aber den möchte man gerne lesen.
Ja, kein Problem.
Okay, Sie, also nicht zum Lesen, aber zum Hören, zum Lesen kriegen Sie so. Nicht zum Lesen, aber zum Hören kann ich Ihnen sagen, die ganze Tage, zumindest die Person, die es erlaubt haben, wurde dokumentiert und Sie können sozusagen die Tage nachhören auf der Homepage des Instituts in der nächsten Woche. Weitere Fragen noch zum Vortrag? Nachher kann ich noch überall hinschicken.
Gut. Eine ganz kurze Anekdote. Kelius ist der Star der Fürsorgegeneration am 40. Mhm. Es gibt dick Aussagen von Fürsorgerinnen, dass sie diesen Kelius bewundert haben.
Ja.
Er ist ein schöner Mann gewesen sein, eleganten Auftritt gehabt haben und so weiter. Also nur in den 70er Jahren schreibt ein sozialdemokratischer Einleiter in einer Festschrift, 70 Jahre Jugendamt, Sätze, die kämpfen von den Kindern stammen. Mhm. Ja, also es ist ein wirklich, sie haben auch für die Bäcker, es ist eine Langzeitwirkung,
ja,
dieses ganze Denken in bestimmten Berufsgruppen.
Ja. Ich würde sagen, dass diese Langzeitwirkung dieses Denkens allgemein präsent ist, nicht nur in bestimmten Berufsgruppen. Das gehört zum Alltagswissen. Ja, lass mal.
Okay. Also. Noch eine Frage. Es gab ja eine sehr starke Verbindung zu Kärnten nach dem Zweiten Weltkrieg.
Zu?
Im Krankenhaus in Klagenfurt beispielsweise wurden auch Tötungen durchgeführt. Und diese Linie geht dann auch weiter. Es ist bezeichnend, dass niemand da ist aus Kärnten, denn offenbar gibt es dort keinen Aufarbeitungsansatz. Ich hätte das jetzt als Frage formulieren wollen.
Mhm. Also ich kann dazu gar nichts sagen.
Bitte, nein, es gibt, also wir haben ja eine kleine Stadt der Forschung gemacht und es gibt dort zwar etwas zur Jugendwohlfahrt heute, aber es gibt keine historische Aufarbeitung derzeit und auch keine größere Debatte. Ja, ist korrekt. Okay, ich würde sagen, wir lüften ganz kurz und es kommt ein kleiner, kurzer Beitrag, der noch eine Perspektive uns anzeigt. Nämlich bisher haben wir uns ja eigentlich damit befasst, was ist mit den Akten auf der Ebene der Forschung, das heißt, wozu können wir sie verwenden, wozu sind sie sinnvoll zu gebrauchen. Hier geht es aus einer anderen Perspektive darum, welche Gewaltförmigkeit entfalten die Akten für die Personen, die verakteten Personen selbst. Bitte. Es werden widersprechen, ich stelle sie auch gar nicht mehr vor, weil das schon gestern passiert ist, Flavia Guerini und Anneliese Bechter, beide Absolventinnen der Erziehungswissenschaften und beide Teil- oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen dieser Vorstudie über die Fürsorgeerziehungsregime in Tirol und Vorarlberg, worüber wir gestern geredet haben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die kurze Hinleitung. Es ist genau in dem, es trifft ziemlich gut, was wir machen wollen. Wir haben uns im vergangenen Jahr sehr viel mit unterschiedlichsten Akten aus dem Bereich der Fürsorgeerziehung befasst und das leitet uns dazu, dass wir eben eine Perspektive auf Kindheit vorschlagen wollen, nämlich die der verwalteten Kindheit. Eines der bedeutsamen Arbeitsinstrumente im Fürsorgeerziehungsregime waren Akten. Mündelakten, Zöglingsakten, Gerichtsakten, Krankenakten. Akten sind, so Petra Muckel, Zitat, ein Kontroll- und Ordnungsinstrument für das ungeordnete Dasein, und zwar sowohl der Verakteten als auch der Veraktenden. Zitat Ende. Sie etablieren zwischen aktenführender und verakteter Person eine verwaltungsförmige Beziehung, die zwar beide erfasst, aber auf höchst asymmetrische Weise. Zur Erhellung von diesem Verhältnis kann Foucaults Konzept der Disziplinarmacht beitragen. Die traditionelle Macht ist diejenige, die sich sehen lässt, die sich zeigt, die sich kundtut und die die Quelle ihrer Kraft gerade in der Bewegung ihrer Äußerungen findet. Jene aber, an denen sich die Macht entfaltet, bleiben im Dunkeln. Ganz anders ist die Disziplinarmacht. Sie setzt sich durch, indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr Unterworfenen Sichtbarkeit aufzwingt. Ähnlich verhalte es sich mit der Akte, so Petra Muckel weiter. Zitat, sie straft nicht, sie verletzt nicht die Körper der Betroffenen, sie sammelt lediglich eine Vielzahl überwiegend diskriminierender Informationen, die eine wirkungsvollere, subtilere Verhaltenskontrolle ermöglichen als traditionelle Bestrafungen. Zitat Ende. Wie neben dem Jugendamt, dem Erziehungsheim und der Kinderpsychiatrie auch die Institutionen Schule und Gericht an einer solchen Verwaltung von Kindern und von Kindheiten beteiligt waren, steht im Zentrum des folgenden Beitrages.
In meinem kurzen Statement fokussiere ich die Bedeutungsmacht der Schule im Hinblick auf die Fürsorgeerziehung. Im Hinblick auf die Geschichte der Heimerziehung und Fürsorgeerziehungsregime ergab unser Aktenstudium ein bis dato noch deutlich unterbelichtetes Spannungsfeld, nämlich jenes zwischen Fürsorgeerziehung und der Schule. Die Schule hatte bis weit in die Gegenwartsgeschichte hinein eine hohe Wirkmacht in der Legitimationskette Fürsorgeerziehung, denn für die Verhängung einer gerichtlichen Maßnahme war dem Vormundschaftsgericht ein gesetzlich vorgeschriebenes Gutachten seitens der zuständigen Landesschulbehörde vorzulegen. So ist etwa aus dem Jugendfürsorgegesetz entnommen, dem Vorarlberger Landesgesetzblatt aus dem Jahr 1959 unter Paragraph 18 Anhörung und Mitwirkung der Schulleitungen Folgendes zu lesen. Ich zitiere hier auszugsweise. Zitat. Vor Anordnung von Maßnahmen, die für die Erziehung eines schulpflichtigen Minderjährigen von Bedeutung sind, ist die zuständige Schulleitung anzuhören. Die Schulleitungen haben, soweit Schulvorschriften nicht entgegenstehen, auf Ersuchen die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte mündlich oder schriftlich zu erteilen, Verzeichnisse der die Schule besuchenden Pflegekinder und außerehelichen Kinder anzulegen und den Behörden zur Verfügung zu stellen. Zitat Ende. Das pädagogische Feld Schule gilt somit als bedeutsames Bindeglied im arbeitsteiligen System der Fürsorgeerziehungsregime. Sie trug mit ihren ideologischen Grundsätzen zu sozialen Aus- und Einschließungsprozessen bei und legte damit einen gewichtigen Baustein für die Erziehungsdisziplinierung in den entsprechenden Erziehungsheimen. Der Schule kam eine Selektionsfunktion insofern zu, als dies an einer Differenzierung zwischen erziehbar und nicht erziehbar entschieden mitagierte. Ferner fiel dieser Institution bei der Produktion und Reproduktion sozialer Differenzverhältnisse eine machtvolle Rolle zu, zeigte sich doch bei den konstitutiven Zuschreibungsprozessen auf der Subjektebene eine offensichtliche Herkunftsselektivität in den schulgutachterlichen Dokumenten. Denn die soziale Herkunft des Kindes galt als bedeutsame Kategorie, eine gerichtliche Fürsorgeerziehung seitens der Schule zu befürworten. Gerade das proletarische Kind und seine uneheliche Mutter wurden zu unverhältnismäßigen, der korrigierenden Erziehung bedürftige Subjekte konstruiert. Und diese hier dargelegte Position möchte ich Ihnen anhand von Schulgutachten, die zwei Zöglingsakten aus den Jahren 1949 und 1972 entnommen wurden, darlegen. Auch hier zitiere ich auszugsweise. So schreibt etwa ein Lehrer aus Hopfgarten über den Schüler Johann A., geboren 1942, folgendes Gutachten im Jahr 1949. Zitat: Der Bub ist ohne Aufsicht. Er streicht stundenlang im Ort herum, bettelt um Essen, um Geld für ein Brodei. Also Brodei ist das Dialektwort für Brot. Die Mutter kann nicht wirtschaften. Das Geld wird zum Teil für Zigaretten und Schnaps ausgegeben. Der Bub lügt schon tapfer drauf los. Sie stiehlt, zeigt bei einer Einvernahme eine für ein solches Alter ungewöhnliche Schlauheit. Hansel und seine kleinere Schwester sehen in sittlicher Beziehung in der Mutter alles eher als ein Ideal. Sie pflegt in bunter Abwechslung Beziehungen mit neuen Tattis, also mit neuen Vätern, alles vor den Augen der Kinder, da nur ein Wohnraum zur Verfügung steht. Ich bitte daher, schnell und gründlich einzuschreiten, bevor Frau A. übersiedelt und die Kinder im Dunkeln verschwinden. Zitat Ende. Der Bub war von 1949 bis 1956 in der Erziehungsanstalt Jagdberg. Ein weiteres Beispiel. Hier schreibt die Schulleitung einer Kufsteiner Volksschule über den Schüler Roland A., geboren 1961, folgendes Gutachten. Also ich zitiere auch auszugsweise. Zitat: Der Schüler A. besucht seit 11.09.67 die Volksschule in Kufstein. Er ist ein körperlich und geistig normal begabtes Kind. Da er außerehelich geboren ist, ist er zum Großteil in der Obhut der Großmutter aufgewachsen. Beide Erziehenden, Mutter und Großmutter, sind dem Buben in keinster Weise gewachsen. In der Schule fügt er sich nicht in die Gemeinschaft ein, stört, ist ständig unkonzentriert, macht sich durch Tratschereien unbeliebt, schiebt ständig die Schuld auf andere und findet keinen Anschluss. Dementsprechend leiden auch die schulischen Arbeiten, obwohl Roland durchaus durchschnittlich begabt ist. Sie werden unwillig, schlampig und fehlerhaft ausgeführt. Da Roland in letzter Zeit ohne Grund mehrere Unterrichtsstunden fernblieb, wird es notwendig sein, ihn unter strengere Kontrolle zu stellen, damit er sieht, dass auch Langmut und Geduld einmal enden. Vielleicht kommt er dann, wenn er sieht, dass ihn weder Mutter noch Großmutter aus der Patsche helfen, zur Einsicht. Der Bub war ebenfalls im Jagdberg und zwar von 1972 bis 1976. Der Schule als Ort kultureller Hegemonie kam somit eine Doppelfunktion zu. Neben dem Bildungsauftrag war dieser Institution die Produktion und Reproduktion von Normalität und Abweichung und dadurch auch ein sozialer Sortierungsvorgang in normale und anormale Kinder und Jugendliche inhärent. Bezugnehmend auf die vorgestellten Auszüge aus den Schulgutachten war der Modus pädagogischen Handelns einerseits durch Selektion und andererseits durch die Produktion von Außenseiterinnen sowie durch die Herstellung sozialer Ungleichheit geprägt. Insbesondere Kinder aus sozial und ökonomisch deprivilegierten Familien wurden als Problem verhandelt und zu anderen gemacht. Durch den normierenden Blick der Schule wurden vorwiegend Kinder in prekären Lebenssituationen in ihrem Subjektstatus als defizitär und als einschließungswürdig und Anführungszeichen zu verstehen klassifiziert. Mit Foucault gesprochen, wirkte die schulische Sozialdisziplinierung kontrollierend, vergleichend, homogenisierend und ausschließend. Die Schule zog in ihrer sozialpädagogisch repressiven Haltung über lange Zeit ideologisch am selben Strang wie die bereits erwähnten anderen Institutionen und Akteure. Sie unterstützten den Staat in seiner Ordnungsfunktion ungleich mehr, aber keineswegs die sozial benachteiligte Bevölkerungsschicht samt ihrer Kinder und war deshalb unter anderem auch maßgeblich an der Konstruktion von Klassenzugehörigkeiten, Geschlechterdifferenzen und Milieudifferenzierungen beteiligt. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausblick geben. Die Linien der Verhältnisbestimmung von sozialer Ordnung und Schulpädagogik würden sich anhand der Jugendwohlfahrts- und Zöglingsakten in weiterführenden Forschungsprojekten diskursanalytisch gut untersuchen lassen. Für eine gesamthafte Aufarbeitung der Heimgeschichte und Fürsorgeerziehungsregime der Zweiten Republik ist die wissenschaftliche Beleuchtung der Bedeutungsmacht Schule im Hinblick auf die Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleichheit und Differenzverhältnisse von zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb, weil die institutionelle Diskriminierung bis in die Gegenwart fortwirkt. Denn gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten oder Unmöglichkeiten sowie die Zukunftschancen von Kindern werden auch heute noch maßgeblich über diese Institution mitgelenkt.
Ja, nun zur zweiten Institution, die wir behandeln möchten, nämlich dem Vormundschaftsgericht. Das Vormundschaftsgericht war, obwohl zur Kontrolle eingesetzt, in den allermeisten Fällen an der Legitimation von jugendwohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen beteiligt. Die Einschätzung ihrer Notwendigkeit kam zwar den Jugendämtern zu. Die Entscheidung jedoch, ob etwa eine Heimeinweisung angeordnet werden sollte, konnte nur das zuständige Bezirksgericht treffen. Im Jugendwohlfahrtsgesetz von 1954 war vorgesehen, dass das Jugendamt einen Antrag auf eine Maßnahme stellen konnte. Dem Gericht oblag es festzustellen, ob die Voraussetzungen dafür vorlagen. Als zentrale Kriterien galten dabei geistige, seelische oder sittliche Verwahrlosung. Also so ist die Formulierung im Gesetz. Ein Studium von Mündelakten zeigt jedoch, dass bis in die 1960er, teilweise auch in die 1970er Jahre, die Vormundschaftsgerichte in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle den Anträgen der Jugendämter zustimmten. Eine Kontrolle der Einschätzungen einzelner Mitarbeiterinnen konnte von gerichtlicher Seite nicht festgestellt werden. Am Beispiel der Jugendlichen G soll dies verdeutlicht werden. Zu ihr selbst ist hier Folgendes relevant. In den frühen 1960er Jahren wird das Jugendamt auf das Mädchen aufmerksam, als L, ein Verwandter, bei dessen Familie sie seit dem Tod ihrer Eltern wohnt, sich über die 16-Jährige beschwert. Ein halbes Jahr später wird G in ein Erziehungsheim eingewiesen, wo sie 1,5 Jahre verbringen wird. In der Analyse ihrer Mündelakte werden mehrere Dimensionen problematischer Wirklichkeitserzeugung im Verlaufe derselben deutlich. Zunächst zeigt sich eine höchst selektive Weiterverarbeitung von Informationen. So erfahren wir aus der gerichtlichen Anordnung der vorläufigen Fürsorgeerziehung, dass in der Volksschule, Zitat aus dieser Akte, ihre schulischen Leistungen wegen ihrer Faulheit und Schlampigkeit sehr schlecht waren. Zitat Ende. Aus dem vorhandenen Schülerbeschreibungsbogen wären aber andere Schilderungen ihrer Schulzeit durchaus möglich gewesen. So hätten beispielsweise die mangelnde Unterstützung der Eltern oder auch die frühe Heranziehung zu Haus- und Hofarbeit in einem den Schulbesuch beeinträchtigten Umfang Eingang in das gerichtliche Schreiben finden können. Diese Tendenz, die Verantwortung für ihre Situation der Jugendlichen selbst zuzuschreiben, findet sich an mehreren Stellen wieder. Zum Beispiel, wenn festgestellt wird, dass G. unter anderem, Zitat aus dem gerichtlichen Beschluss, durch ihr Herumstreunen in eine sittliche und seelische Verwahrlosung geraten ist. Oder aber auch in der Rede über erzieherische Schwierigkeiten. Klagte L., also ihr Verwandter, noch darüber, dass es zwischen dem Mädchen und ihm, Zitat, zu Schwierigkeiten in erzieherischer Hinsicht gekommen sei, so heißt es dann im Antrag auf Fürsorgeerziehung, G., Zitat, habe begonnen, Erziehungsschwierigkeiten zu bereiten. Im gerichtlichen Beschluss ist schließlich zu lesen, dass, Zitat, die Minderjährige reichlich Erziehungsschwierigkeiten bereitet. Eine abwertende und wenig wohlwollende Rede über die Jugendliche zieht sich durch die gesamten Mündelakte und auch im gerichtlichen Beschluss finden sich Fort- und Festschreibungen pejorativer Zuschreibungen sowie rhetorische Vereindeutigungen und Verschiebungen im Sinne von Dramatisierungen. Zudem wird deutlich, dass die Position der legitimen Sprecherin, des legitimen Sprechers, lediglich dem Verwandten L., den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes sowie ehemaligen Lehrpersonen zukommt. Durch die Diffamierung der Jugendlichen als, Zitat, verlogen, frech und labil, wird ihr der Status als legitime Auskunftsperson über ihre eigene Situation aberkannt. Durch diese Konstruktion legitimer Sprecherpositionen trägt das Vormundschaftsgericht zur Stärkung der Definitionsmacht der Institution Jugendwohlfahrt bei und somit zum Funktionieren des geschlossenen Fürsorgesystems. Es scheint, als wäre das Gericht in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ein relativ verlässliches Bindeglied zwischen dem System Jugendfürsorge und dem System Erziehungsheim. Verwaltungshandeln kann, so Petra Muckel, als formalisiertes Handeln verstanden werden, das in seiner Praxis wenig bis mitunter keinen Raum zur Reflexion derselben gibt. Dass jugendwohlfahrtsstaatlichem Handeln in den ersten Nachkriegsjahrzehnten wesentliche Aspekte eines solchen Verwaltungshandelns inhärent sind, wird in der Analyse von Mündel- und Zöglingsakten deutlich. Ebenso, dass die Institutionen Schule und Gericht daran mitwirkten, und dass sie eben keinen korrektiven oder korrigierenden Blick von außen auf die Situation warfen. Und diese Perspektive weiter zu verfolgen, scheint uns für zukünftige Forschungen zur Geschichte der Erziehungsheime und der Fürsorgeerziehung vielversprechend. Vielen Dank.
Dazu gibt es noch die eine oder andere Frage, die kann gerne aufgenommen werden. Schule und Gericht ist es sozusagen eine Kontrollinstanz oder eine Zuarbeitungsinstanz. Bitte.
Mein Name ist Wasserschild. Ich komme aus der Jugendwohlfahrt und ich bin Leiterin der Jugendwohlfahrt. Und Ihre Ausführungen überhaupt die Gesamtfahrung sehr gut gefallen. Wenn man das so sagen will, es ist eine schwergewichtige Erfahrung für mich gewesen, natürlich auch nicht, weil es völlig unbekannt ist, dauerweise, sondern weil Jugendwohlfahrt an sich aus meiner Sicht einen Rucksack, einen schwergewichtigen Rucksack mitträgt, auch jetzt in der Jetztzeit. Ich würde mir wünschen, dass es ähnlich wie in Deutschland im runden Tisch sozusagen einen Zusammenschluss gibt, eine Aufarbeitung, eine größere Aufarbeitung der Thematik. Das ist die eine Sache, und ich würde mir auch wünschen, gelegentlich einen Theorie-Praxis-Diskurs zu machen, weil ich von dieser Tagung eine Reihe von Anregungen mitgenommen habe und auch wieder natürlich neue Aspekte, die mir so in dieser Deutlichkeit vielleicht auch noch nicht bewusst waren. Also vielen Dank nochmal den Forscherinnen und Forschern und auch Ihnen als Tagungsveranstalterin.
Wir sind noch nicht fertig. Die erste Tagung, die Sie da machen, aber ich habe eine konkrete Frage. Ja, bitte schön.
Neben der Gratulation zu den ja, Sie haben gesprochen jetzt zwar über Schul- und Gerichtsakten, aber Sie kennen auch Personalakten und also haben jetzt institutionelle Diskriminierung, Stichwort pejorative Zuschreibung. Wenn jemand in den 60er, 70er Jahren Gegenstand dieser Akten war, kann er sie einsehen in die Rolle?
Also jetzt als Bemündelakten und...
war dann heim und es gibt über ihn eine Aktenproduktion und er möchte sie einsehen und wenn er sie einsehen kann, gibt es da irgendwelche Vorkehrungen?
Also soweit es jetzt mir bekannt ist, aber du korrigierst.
Wenn jemand, der traumatisiert ist, sowas liest, was Sie vorgelesen haben zum Teil, dann ist ja nicht ohne. Es gibt ja nur viel härtere Akten.
Ja, natürlich. Die Möglichkeit gibt es. Die Anfragen sind meistens über das Landesarchiv zu stellen. Ausnahme ist die Stadt Innsbruck, weil da auch die Akten im Stadtarchiv lagern. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Vorkehrungen, also auch keine Einbettung.
Oder gibt es Psychologen, der sie abstellen.
Ah, okay, das. Aber das heißt auf Wunsch und nicht automatisch, aber auf Wunsch. Okay, ja gut, vielen Dank.
Und die Akten werden insofern vorbearbeitet, wobei jetzt nicht eine Unterstellung sein müsste, dass hier Besonderes herausgestrichelt wird, sondern sie werden vorbearbeitet, dass nicht über andere Personen von dieser Person etwas in Erfahrung gebracht wird, auch von anderen Zöglingen. Bitte?
Schwarz und Ritter.
Genau, Schwarz und Ritter.
Und es gibt teilweise schon Versuche, auch die Akten unter Kontrolle, nicht nur mit Unterstützung, sondern auch unter Kontrolle sich anzuschauen von den jeweils betroffenen Einrichtungen. Es gibt Versuche, sage ich mal so.
Es ist natürlich sehr...
In Salzburg können Sie das nicht so machen.
Es ist sehr unterschiedlich, weil also zum Beispiel diese Mündelakten aus einigen Bezirken sind im Landesarchiv. Jetzt Zöglingsakten sind teilweise in den Einrichtungen selber und gerade wenn das jetzt private Träger sind, dann ist die Zugänglichkeit, also teilweise gibt es keine Zugänglichkeit. So. Also dann ist es auch in deren Entscheidung bislang.
Man muss aber auch dazu sagen, bei den Mittelakten, speziell wenn sie mehrere Geschwister sind, dass das schon sehr große Hürden drauf ist. Wir haben uns kennengelernt. Es ist nicht einfach. Es ist nicht mit einem Mal hingehen kann. Da muss man mehrmals intervenieren. Und mitunter muss man sogar den Dr. Horst Schreiber zur Hilfe bitten, weil sonst funktioniert das nicht. Gell? Muss ich auch sagen. Bis auf 20 Blätter meinen Bruder betreffend habe ich alles gekriegt. Und den haben auch geschaut, was sie kriegen. Weil das ist mein Bruder. Wir sind aufgewachsen mit Gedanken mit allen miteinander ins Heim.
Ja, dann vielleicht muss man grundsätzlich sagen,
losgelöst. Möchte ich schon einmal erwähnen, weil wir schon von der Rede sagen, schon ein bisschen offen und ehrlich sein.
Das ist schon in Ordnung. Wir haben die Akten den Personen zur Verfügung gestellt. Es war bei uns durchaus eine Rechtsklärung notwendig am Anfang. Wir waren uns auch nicht ganz sicher, wie wir das handeln. Wir haben einfach diesen Vorbehalt Rechte Dritter. Jetzt in dem Fall, das sind ja Familienakten im Regelfall und von daher blickt jetzt ein Betroffener oder eine Betroffene natürlich auf die Gesamt, und das muss auch so sein aus meiner Sicht, auf die Gesamtfamiliensituation. Es gibt aber manchmal so Teilakten, die betreffen also wirklich nur eine Person, das spricht den Bruder, der dann auch selbstständig natürlich in seinen Aktenteil Einsicht nehmen kann. Dieser Aktenteil ist sozusagen separiert, wenn man so will, und da braucht es halt dann den Bruder unmittelbar. Aber ansonsten haben wir aus meiner Sicht keine Behinderung. Die Personen können sich den Akt gesamt kopieren, mit reinnehmen, in Ruhe auch dann dort noch einmal wiederholt lesen. Ich halte es auch für richtig. Und,
wie heißt glaub, jetzt, wenn Sie sagen, wir heißt wo, wir haben ja diese Antwort, die wir jetzt haben, war die Akten, die bereits im
Landesarchiv. Es gibt die Anlaufstelle für Opferschutz.
Ja.
Da ist überwiegend, da wenden sich überwiegend Betroffene hin. Das ist, glaube ich, mal so eine Ebene. Wir haben teilweise Anfragen von Opfern gehabt in der Vergangenheit, aber ganz wenige von uns Akten einzig.
Es ist uns ganz wichtig, dass es Betroffene heißt.
Betroffene, ja, die bei uns eben Akteneinsicht genommen haben und es waren aber ganz wenige.
Die direkt über das Jugendamt?
Ja, direkt über die Abteilung Jugendamt.
Es gibt für die, die noch Akteneinsicht haben möchten, was die Kinderkrankenakten anlangt, aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch herumgesprochen, dass es gibt auch eine Anlaufstelle an der Psychiatrie in Innsbruck und auch über diese Stelle kann man, wenn man möchte, sozusagen in den eigenen Krankenakt Einsicht nehmen. Auch da wird gestrichelt und auch da gibt es ein Angebot, das gemeinsam, wenn man das möchte, das gemeinsam mit einem Psychiater zu tun.
Weiß man jetzt eigentlich,
aber alles wird jetzt ein bisschen einfacher und alles war schon viel schwieriger. Auch das muss man zugestehen.
Frau Weißer, in dieser neu installierten Kommission bezüglich der Kinderpsychiatrie, weiß man auch schon jetzt irgendwas? Stehen da jetzt schon Personen? Sind die schon genannt?
Die Personen der Kommission?
Ja.
Die sind schon.
Es hat schon einmal eine gegeben, aber jetzt ist sie wieder eine neu installierte.
Also diese, ich kenne nur eine, ich bin Teil dieser Kommission und die Namen stehen schon im Netz und schon eine ganze Weile und es steht jetzt erst drin, was macht diese Kommission und wann sie in etwa mit einem Ergebnis, wann man mit einem Ergebnis rechnen kann. Also vielleicht interessiert Sie der Horst Schreiber.
Zu arbeiten begonnen haben Sie eigentlich noch nicht.
Doch.
Weil die Hotline, was Sie da eigentlich haben, wir haben,
ich glaube, sind wieder nicht wir, ja?
Wir haben keinen einzigen Rückruf noch bekommen, bis heute.
Das ist nicht die Kommission, die Hotline, aber wenn Sie mir Ihre Adresse geben, dann kann ich versuchen zu vermitteln. Es tut mir leid, es ist nicht, also die Kommission und die Hotline ist nicht das Gleiche, aber es wurde tatsächlich eine Hotline eingerichtet und wir verlangen ja immer Bericht in dieser Kommission, weil es uns auch wichtig ist, was geschieht sozusagen mit diesen Einrichtungen, wie zum Beispiel Hotline. Und uns hat man erzählt, es hätten sich also 30 Menschen, glaube ich, gemeldet und es wären auch schon sehr viele Akteneinsichten gemeinsam hätten stattgefunden und es haben auch schon sehr viele Gespräche stattgefunden.
Schon. Auch ich.
Ja, ich weiß ja
auch die medizinischen Versuche, dass man das rekonstruiert, welches Kind oder welches damalige Kind wirklich betroffen war von medizinischen Versuchen, weil bei vielen Akten diese medizinischen Unterlagen fehlen oder nicht vorhanden sind. Das ist auch in Wien so.
Ja.
Also, weil ich weiß ja, dass ich auch Medikamente bekommen habe. Das waren blaue Medikamente, die schreiben nirgendwo auf, sie sind.
Diese zwei Jahre fehlen auch bei Wiener Akten.
Ja. Wie geht's? Die wollen wir.
Und aus Kärnten habe ich die Auskunft bekommen, ja, sie bekommen Akteneinsicht, aber erst dann, wenn wir das vorsortiert haben.
Ja. Auch die, nur das Anschauen unter Anwesenheit. Zum Beispiel eines Psychiaters ist sicher die jenseits der realen Unterstützung sicher die absolut verkehrte Optik. Nur wenn wir den Akt der Psychiatrie anschauen unter Anwesenheit des Psychiaters, ist eine institutionelle Verdoppelung des.
Ja. Mhm. Ja, auch dass die Psychiatrie die Hotline einrichtet, ist eigentlich nicht eine Hotline. Bitte? Es hat die Psychiatrie die Hotline eingerichtet, es hat die Psychiatrie beschlossen. Nein, ich weiß, zur Erklärung, nichts zur Verdoppelung von der Psychiatrie, sondern wie das passiert ist, weiß ich nicht, aber was sozusagen die Annahme der Verantwortlichkeit war, ja. Angeblich ist, dass die DILAG gesagt hat, in dem Fall die klinische Psychiatrie Innsbruck, ja, wir sind ein bisschen verantwortlich, auch eventuell neben der Medizin, neben dem Land, neben, ja, und richten diese Hotline ein. Dass das von diesem Einrichten, also ich habe es ja später von erstens erfahren, ich finde es unglaublich unglücklich, auch eine unglaubliche Personenkonstellation, dass ein netter, wie auch immer, aber trotzdem Primarpsychiater der jetzigen Psychiatrie in Tirol sozusagen als Beistand zur Akteneinsicht angeschaut wird. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber es ist so.
Und das kann man
eigentlich der Klinik an die ehemaligen.
Und das kann keine andere Institution übernehmen, in Kremler oder
irgendwas. Können, das weiß ich nicht. Können natürlich.
Also ich denke mal, dass schon jemand, der Kramer anrufen wird.
Das stimmt nicht, das stimmt nicht, die Konstellation ist trotzdem schlecht. Es stimmt nicht, dass niemand anruft. Also sozusagen der Wunsch, sich zu deklarieren, der Wunsch, etwas zu sehen, der Wunsch, auch noch einmal zu sprechen, ist ausgesprochen groß, und zwar bei jeder der nächsten Hotline, die wiederum eingerichtet wird. Es wurde ja auch vom Land eine neue Hotline eingerichtet zu den Arbeitsverhältnissen und sexuellen Übergriffen in St. Martin.
Also zu Akten einsicht überhaupt, wenn Sie selbst Ihre eigenen Akten in der Kinderpsychiatrie Einsicht haben wollen, dann brauchen Sie nie irgendwen anderen. Also das ist recht.
Das weiß ich, das habe ich schon vor einem Jahr erledigt.
Okay, gut.
Gott sei Dank, weil da weiß ich, wenn ich jetzt angesucht habe, wie viel jetzt noch wieder fehlen würde, anhand der neueren Erkenntnisse und was zustande gekommen ist, möchte ich jetzt gar nicht so genauer eingehen drauf, sei dahingestellt. Aber die medizinischen Unterlagen fehlen und die will ich haben. Die waren beim ersten Mal schon nicht da, und anscheinend gibt es in meinem Fall auch jetzt nicht. Und ich weiß aber, dass es welche gibt.
Diskardierungspraxis ist dann noch ein eigenes Thema. Das Vernichten von Aktenteilen oder nach Häufigfehlen wird systematisch vernichtet.
Mhm. Und außerdem wird das ja alles durchgelesen, bevor es kommt noch dazu.
Okay, vielleicht können wir zu dieser einen Geschichte, da könnte ich Ihnen dann gerne, eine Antwort geben, wie das gehen könnte. Wir könnten, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir Forderungen aufschreiben, wo Sie sagen, wir könnten uns finden in diesen drei Punkten und wir möchten diese drei Punkte zum Beispiel an diese historische Aufarbeitungskommission richten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die wir gleich im Anschluss danach tun. Könnten jetzt das mit der Hotline verändern, glaube ich, geht im Moment nicht. Aber wir konstatieren und wir können das auch nochmal einbringen. Viele hier finden, dass es eine komplizierte Optik ist, dass sich die Institution, die glaubt, es zu verantworten, sich auch dann sozusagen ermächtigt, diese Hotline einzurichten. Es ist nicht ganz einfach, das Finden und Suchen nach so neutralen Einrichtungen. Es kann eigentlich nur die Kinder- und Jugendanwaltschaft sein. Und für die Psychiatrie, finde ich, könnte es eigentlich nur die Patientenanwaltschaft sein. Aber ob das gelingt, weiß ich nicht.
Bin sehr unzuversichtlich.
Okay, aber könnte das ein Verfahrensvorschlag sein, jetzt, um auch noch Thomas Ronke zu hören, dass wir uns im Anschluss, wenn Sie, sind ja mehrere Leute da, zwei, drei Forderungen zumindest an die Kommission richten, für die ich zwar nicht Verantwortung übernehmen kann, aber ich bin Teil derselben. Patricia Gerstgrasser, Patientenanwältin, ist da. Wir können es übernehmen, wenn das eine Idee ist. Gut, dann herzlichen Dank für diesen Beitrag, der jetzt noch viel Aufmerksamkeit die Gewalt der Akte im Aktu gibt, sondern auch der Name ist halt einige Probleme mit den Akten. Ich als Stück, bitte hilf mir. Also, dann ergreife ich die Gelegenheit, Thomas Ronke, der aus Zürich zu uns gekommen ist, vorzustellen. Thomas Ronke ist 54 geboren und analysierte schon, ich glaube, er ist einer der längsten, die an dieser Frage schon dran sind. Seit 1986 beschäftigte er sich mit, als unabhängiger Historiker in mehreren Publikationen schon mit den Lebenswegen von Heim- und Pflegekindern anhand von Oral History-Projekten, aber auch anhand von Archivstudien. Wie er uns erzählen wird, haben wir es in der Schweiz mit einer anderen Situation oder einer nicht ganz vergleichbaren Situation zu tun im Verhältnis zu Deutschland. Da haben wir den Forschungsstand und die Aufmerksamkeitswellen heute Morgen erfahren. In der Schweiz geht es auch viel um jenische Kinder. Darüber werden Sie uns dann erzählen. Eine Publikation, die viele vielleicht von Ihnen kennen, von Thomas Ronke, möchte ich anführen. Es ist die Publikation Diagnose moralisch defekt. Wenn das hier schon funktioniert, dann ist es wunderbar. Der Titel zur Geschichte fremderziehender Kinder, Heimgeschichte, Forschung und Selbstvertretung ehemaliger Heimkinder in der Schweiz.
Ja, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, denn diese Diskussionen, die da angelaufen sind, die sind natürlich sehr zentral. Ich kenne das auch aus der Schweiz, also die Anliegen der Betroffenen sind mir immer sehr nahe. wie Sie hier sehen können, ist, okay, das ist der Inhalt, das ich Ihnen da erzählen will. Es geht vor allem um die Besonderheiten in der Schweiz, um einige spezielle Gruppen, die in der Schweiz bekannter sind als anderswo, und auch um den Ablauf, der in der Schweiz etwas anders vor sich ging als hier. Inhaltlich, was die Akten betrifft, was die Zustände in Heimen betrifft, sind die Parallelen schlagend. Also diese Akteneinträge, diese Schicksale, die könnten auch aus Schweizer Heimen stammen, kenne ich aus vielen Interviews in sehr ähnlicher Form. Okay. Wie gesagt, also ich arbeite schon seit jeher mit Betroffenen zusammen und neuerdings im Auftrag eines ehemals Betroffenen, was einigermaßen speziell ist. Guido Fluri, selber Heim- und Pflegekind, hat sein eigenes Kinderheim gekauft und will dort eine Gedenkstätte einrichten. Was speziell, also er ist im Liegenschaftenhandel reich geworden, er verließ das Heim ohne Ausbildung, schlug sich dann als Tankwart durch und so weiter, aber das hat funktioniert. Und mit diesem Heim hat er ein eigentliches Juwel der Architekturgeschichte erworben. Es ist nämlich von keinem geringeren als vom zweiten Bauhausdirektor Hannes Meyer erbaut, ein Schweizer, der selber im Waisenhaus aufgewachsen ist in Basel und mit diesem Heim eigentlich das ideale Kinderheim konstruieren wollte, und zwar im Auftrag eines genossenschaftlichen Mäzens und Förderers von ihm, der selber kinderlos war. Also es war ideologisch alles super, es war die beste Absicht und es war auch ein sehr teures Heim ursprünglich, von den Pflegesätzen her, also ein Luxusheim, ein kleines Heim, schön gelegen, etwas abgelegen allerdings. Und in der Endphase, als eben mein Sponsor Guido Fluri dort untergebracht war, war es in den normalen Heimbetrieb eigentlich übernommen worden, weil der Stifter gestorben war. Und es hieß dann leider nur noch Fürsorgekinder, und dann schlichen sich halt all diese Missstände und auch Missbräuche ein, die aus den anderen Heimen bekannt waren. Aber eben dies vor allem in der Endphase des Kinderheims, in der Anfangsphase, ich habe auch die Akten studiert, scheint es wirklich ein relativ humaner Betrieb mit guter Ausstattung gewesen zu sein. Was mich immer erstaunt als Historiker ist, dass die Thematik Kinderarbeit ja in der Industriegeschichte gut verankert ist. Das steht auch in den Schulbüchern, die armen Kinderarbeiter, die Minenarbeiter und so weiter. Man weiß auch, das gibt es auch heute in der Dritten Welt. Und wenn es dann zu anderen Gruppen geht, dann war die Reihenfolge so, je exotischer, desto früher wurde es von der Wissenschaft erforscht. Also die Spazza Kamini, diese kleinen Kaminfegerkinder, die ja so klein bleiben mussten, damit sie durch die Kamine passten, die wurden als erste Gruppe Fremdplatzierter eigentlich erforscht, in der Schweiz und auch in Italien. Die nächsten waren auch eine kleine Gruppe, die Schwabengänger, gut bekannt im Tirol, auch gut erforscht. Und dabei blieb es dann lange. Und die große, okay, in der Schweiz speziell relativ früh auch die jenischen, dies vor allem, weil sie sich zuerst wehrten. Also ich werde noch mehrmals auf die jenischen kommen. Sie kennen sie auch hier in Österreich, vielleicht mehr unter dem Namen, dem etwas verpönten Namen Karner. Es gibt sie auch hier. Aber in der Schweiz haben sie unter anderem durch die Thematisierung ihrer Heimgeschichte, die frühe, auch sozial relativ früh sich zeigen und zur Akzeptanz durcharbeiten können. Aber eben, was lange unterblieb, war die große Masse der Fremdplatzierten historisch aufzuarbeiten. Das waren in der Schweiz vor allem ländlich Platzierte, bei einzelnen Bauern Pflegekinder, sogenannte Verdingkinder. Die wurden eben verdingt. Es war im Kern ein Arbeitsverhältnis. Sie mussten arbeiten als Kinderarbeiter. Und je mehr sie arbeiten konnten, desto weniger musste die Gemeinde für ihre Unterbringung zahlen. Das war sehr kostengünstig, aber bedeutete verschärfte Ausbeutung. Und die Heimkinder sind eigentlich zuletzt gekommen. Auch ein sehr großer Teil wird eigentlich erst seit einigen Jahren wirklich spezifisch thematisiert. Sicher auch im Nachgang zu den Bewegungen, die da eben in Österreich, in Deutschland, in Irland, in vielen anderen Ländern auf diesem Thema stattgefunden haben. Also es wurde eigentlich nicht erforscht nach Wichtigkeit, sondern nach Zufälligkeit oder vielleicht noch nach einem gewissen, nach der Ferne der Thematik. Was am nächsten und am dringlichsten oder am verbreitetsten war, wurde am spätesten erforscht. Die Heimkampagne ist mehrfach erwähnt worden. Die war in der Schweiz ein ordentlicher Verein, wurde natürlich auch in Verruf gebracht als linke Gruppe und so fort, ist aber von der Heimleiterkonferenz und von der Jugendvorsorge relativ gut als Impuls aufgenommen worden, wurde in die Diskussion einbezogen. Rückblickend heißt es auch in der Geschichtsschreibung des Fürsorgewesens selbst, dass die Heimkampagne den wesentlichen Anstoß gab zu den Reformen der 70er und 80er Jahre. Aber die Anführer wurden verhaftet als Landfriedensbrecher und bestraft. Das schon. Die Bewusstwerdung erfolgte eben in der Schweiz über die jenischen. Zeitgleich zur Heimkampagne, ein, zwei Jahre später, gab es eine Riesenskandalisierung über diese weggenommenen Kinder und eben auch über den Umstand, dass gezielt aus einer Volksgruppe die Kinder weggenommen wurden, um diese Volksgruppe eigentlich aufzulösen oder zu beseitigen. Das ist Hans Kapretz, der Journalist, der diese Kampagne durchführte. Er ist immer noch aktiv und genießt große Dankbarkeit seitens der Jenischen, die da unter den Zuhörern verteilt sind. Die Betroffenen selbst waren sehr aktiv. Sie haben an der Pressekonferenz das Heft in die Hand genommen und quasi die Journalisten aus eigener Hand informiert. Die Pressekonferenz war eigentlich von anderer Seite organisiert worden. Sprecherin war, es waren praktisch alles ehemalige Heimkinder. Hauptsprecherin war Mariella Mehr. Sie wurde als triebhafte Psychopathin in den Akten, in einem so dicken Aktenbündel beschrieben, ist Schriftstellerin geworden und bekam 1998 sogar das Ehrendoktorat der Universität Basel. Und die unmittelbare Folge war die erste Entschuldigung für Unrecht an Heimkindern, Verdingkindern und so weiter, noch im gleichen Jahr. Ich hatte das Glück, an dem Tag, wo diese Entschuldigung publik wurde, zwei jenische ehemalige Heimkinder zu interviewen und zu hören, was sie dazu sagten. Der eine sagte, ja, was nützt uns das? Wir haben das trotzdem alles durchgemacht. Und der andere sagte, ja, okay, vielleicht werden wir jetzt endlich mal akzeptiert, zur Kenntnis genommen. Und diese beiden Haltungen gibt es ja heute noch. Die administrativ Versorgten, eine spezielle Gruppe, die haben die nächste Entschuldigung erreicht, aber nach langer Verzögerung. Ich werde auf diese Gruppe auch näher eingehen. Das war vor zwei Jahren. Was noch aussteht, ist die Entschuldigung am Hauptharst, eben an den Heim- und Verding- oder Pflegekindern und gegenüber den Zwangssterilisierten. Also viele, gerade auch ehemals in der Jugendfürsorge Aufgewachsene, wurden in der Schweiz schon sehr früh, am frühesten in Europa, ab 1890, aus eugenischen Gründen der Zwangssterilisation unterzogen. Es gab nie eine Wiedergutmachung oder Entschuldigung dafür und eine sehr späte Aufarbeitung. Okay. Die Jenischen. Ein Bild aus vor 1925. 1926 setzte dann die Verfolgung ein, weil diese Leute so unordentlich seien und so schlecht zu ihren Kindern, was dieses Bild gewissermaßen widerlegt. Auch dieses Bild zeigt, dass eine ideologische aufgesetzte Theorie war, eben begründet mit Erblichkeitstheorien, rassistischen Theorien, aber offiziell begründet und rechtlich durchgeführt im Namen des Kindeswohls, wobei eben die Kinder kamen an sehr schlechte Plätze, wurden teilweise dann missbraucht, aber ihre jenischen Eltern haben sie über Jahrzehnte hinweg nicht mehr gesehen, auch die Geschwister wurden verteilt. Diese Frau hat den Journalisten Kapretz informiert über die ganze Sache und diese frühe Bewegung 70, 71, 72 ins Rollen gebracht. Der Vormund, der hauptaktive Vormund bei dieser Wegnahmeaktion von Hunderten von jüdischen Kindern war selber verurteilt worden als Pädokrimineller. Das Urteil wurde geheim gehalten. Deswegen konnte er später an dieser Stelle antreten. Auch sein Nachfolger machte sich sexueller Übergriffe auf Mündel, auf Mädchen schuldig und wurde verurteilt. Diese Verurteilungen waren Ausnahmen. Viele andere Täter blieben straffrei. Viele Kinder kamen in Heime, andere wurden eben verdingt. Einige wurden auch adoptiert unter Namensänderung. Das diente natürlich auch der Auflösung dieser Gruppe. Die hatten es vielleicht materiell gut, aber sie wurden ihrer Kultur und Familie entfremdet. In diesem Heim waren die Zustände derart schlecht, dass es zu einer frühen Skandalisierung kam und das Heim sogar geschlossen wurde. Also man sieht es auch den Kindern an, die sind unterernährt. Ich habe auch einen ehemaligen Insassen interviewt, der sagt, es waren Zustände wie im alten Rom, in jeder Hinsicht, also Sklaverei ähnlich und sittenlos. Die Grundlegung für das Vorgehen gegenüber den Jenischen hat Jörger geliefert, ein Psychiater, sehr früh, ein Freund von Alfred Plötz. Er war ausnahmsweise mal kein Sozialist, sondern ein recht konservativer Herr aus einem abgelegenen Bergtal, wo es auch Jenische gab. Also seine Nachbarn eigentlich hat er unter dem Titel Familie Zero als erblich minderwertig geschildert, während seine Familien im gleichen Dorf, die schildert er als Muster germanischer Redlichkeit und Gesundheit und so weiter. Also erstaunlich dörflich eigentlich die Grundlage dieser Rassenhygiene. Aber das ging in die Universitätslehre ein als wegweisende genealogische Forschung. Ritter und andere haben sich darauf bezogen, wurde an Ausstellungen gezeigt, der Hygieneausstellung in Dresden und so weiter. Weil sie als Erste diese Bewegung in die Hände nahmen, haben sie sich politisch auch wirklich einen Platz, einen anerkannten Platz erkämpfen können in der Schweiz. Es gibt offizielle Standplätze, es gibt ein Dokumentationszentrum. Dieser Umstand ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Schweiz Sinti und Roma systematisch ferngehalten hat über lange Zeit, sodass die Jenischen eigentlich die prägende sogenannte zigeunerische Gruppe waren. In anderen Ländern stehen sie ein bisschen in Konkurrenz oder Rivalität oder hinter den Roma und Sinti zurück, die zum Beispiel in Deutschland anerkannt sind, während die Jenischen ja eben in Deutschland und Österreich nicht als Minderheit anerkannt sind. Ja, die andere spezifische Gruppe, die Verdingkinder. Wie gesagt, kritisiert wurde das seit 1837, aber das System wurde betrieben bis 1970. Es wurde auch nicht aufgehoben aufgrund der Kritik, sondern einfach deswegen, weil die Landwirtschaft diese Knechte nicht mehr brauchte, nachdem die Maschinen ihre Arbeit verrichten konnten. Das war halt der Grund. Sonst gäbe es vielleicht heute noch Verdingkinder. All die Kritik, die seit mehrfach, immer ja, alle 20 Jahre wieder aufflammte, hat nichts genützt. Also deswegen hat man diesem Statut kein Ende gesetzt. Wieder diese Kontrollscheste. Also das ist ein Armeninspektor aus Bern. Viele berichten, dass die Kontrollbesuche der Vormundschaft einfach so stattfanden, dass kontrolliert wurde, sind die Zähne geflickt, was allerdings nicht immer der Fall war, sind die Schuhe ausgeliefert worden, was allerdings nur für den Winter galt, sommers waren sie meist barfuß unterwegs. Und dann zog sich der Armeninspektor mit den Eltern, Pflegeeltern ins gute Stübchen zurück, das Verdingkind ging wieder in den Stall arbeiten, der Vormund bekam Schinken und andere Delikatessen und hört, es sei alles bestens oder das Kind sei ein bisschen schwächlich und arbeitet zu wenig. Ja, aber das Kind wurde eigentlich nicht angehört. Hingegen kam es, oder eben deswegen, wegen dieser mangelnden Kontrollen, kam es auch zu Fällen sexuellen Missbrauchs, es kam sogar zu Tötungen. Ein solcher Fall wurde gerichtlich aufgearbeitet, viele andere wurden niedergeschlagen. Dass auch die Heimkinder streng arbeiten, ist vielleicht ein bisschen zu wenig betont worden. Das war wichtig. Also auch Heime mussten möglichst billig sein. Je mehr die Kinder arbeiteten, desto besser fürs Budget, desto weniger Geld, desto weniger Fürsorgekosten. Das wurde explizit so berechnet, bis eben auch in die 60er, 70er Jahre. Eben, es wurden auch Schuhe gespart, also da wurden die Schuhe eingezogen, im Frühjahr und im Herbst wieder rausgegeben, damit die eben im Sommer nicht abgenützt wurden. Die dritte spezielle Gruppe sind die administrativ Versorgten. Das waren zum Teil Ältere, auch gibt auch Erwachsene. Die Besonderheit war, dass die aufgrund eines bloßen Behördenbeschlusses über Jahre in Strafanstalten eingesperrt werden konnten, ohne Möglichkeit eines Rekurses und ohne Gerichtsbeschluss, aber neben verurteilte Schwerkriminelle. Das hat sich erst geändert nach der späten Einführung der Menschenrechtskonvention auch in der Schweiz. Dann wurden diese Gesetze angepasst. Es gibt jetzt diese Rekursmöglichkeiten und gerichtsähnliche Gremien im Fall von fürsorglichen Freiheitsentzügen. Und natürlich ist die Zahl solcher Maßnahmen stark zurückgegangen. Manchmal mussten die Eltern noch den Aufenthalt in Strafanstalten finanzieren. Es wurde ihnen als Erziehungsaufenthalt ausgegeben, bis sie dann beim Besuch feststellten, unsere Tochter ist in der Strafanstalt. Andere wurden sehr jung, eigenartig sozialisiert. Der Betreffende, mit dem ich auch ein Interview machte, sagte dann zu meinem Erstaunen, und diese drei Mithäftlinge waren nicht mal die schlechtesten Menschen, denen ich in meiner Jugend begegnete. Also paradoxe erzieherische Maßnahmen. Die Stiftung Pro Juventute als Träger vieler jugendfürsorgerischer Gremien und Maßnahmen wurde erwähnt. Sie wurde finanziert durch das Postregal, durch diese schönen Briefmarken. Auch eine spezielle Art der Finanzierung, aber eine einträgliche. Ihr Gründer war ein Freund und Verehrer Hitlers, was lange bestritten wurde. Unterdessen hat aus der eigenen Verwandtschaft jemand diese Daten noch bereichert um zahlreiche Details, sodass man die jetzt doch öffentlich sagen kann, ohne dafür abgestraft oder schubladisiert zu werden, wie es mir in einer frühen Phase meiner Forschung erging. Und die Pro Juventute hat in einigen Regionen praktisch in Personalunion oder in Büroteilung mit Amtsstellen zusammengearbeitet. Das ist eine sehr enge Verflechtung. Auch im Stiftungsrat waren stets hohe Behördenvertreter. Aber es war offiziell eine private Organisation, aber sie konnte mit praktisch staatlicher Machtbefugnis wirken. Wurde im Nachhinein auch immer alles abgesegnet, was sie machten. Formell, das waren dann alles Vormundschaftsbeschlüsse, aber eben häufig im Nachhinein oder im Prinzip wortgleich wie der Antrag dieser privaten Organisation. Das gibt es sicher auch in Österreich, es gibt es auch in Deutschland. Wie? Ja, eben. Okay, ja, ja. Also die sind sehr weit verbreitet. Vor allem in der Schweiz haben sie vor allem die ersten Beobachtungsstationen. Die allererste war in Zürich beim Burghölzli, aber einige der ersten, sie haben die Heilpädagogik maßgeblich geprägt. Eine wichtige Figur war Josef Spieler, Heilpädagoge in Fribourg. Es gab in der Schweiz nicht nur diese milderen und progressiven Heilpädagogen wie Paul Mohr oder eben Marie Meyerhofer, die eigentlich da zu nennen wäre. Die hat sehr viel geforscht über die Missstände in Heimen und Hospitalismus schon in den 50er und 60er Jahren. Andere wie eben dieser Josef Spieler waren konservativerer Art, waren ja auch eingeschriebene Mitglieder der Nazi-Partei. Spieler musste dann 1945 die Schweiz verlassen, um in Freiburg in Breisgau als Professor weiterzuwirken. Die Gotthelf-Stiftung oder die Armenerziehungsvereine, die haben eben diese Fremdplatzierungen organisiert, soweit das nicht die Vormundschaften und Gemeinden selber taten. Es gab auch arme Eltern, die vorauseilend die Kinder selber platzierten. Es betraf vor allem Unterschichtskinder aus großen Familien oder Kinder unehelicher Frauen, eben genau wie hier, es ist immer dasselbe. Und natürlich gibt es eine ungemeine Vielzahl sonstiger Institutionen, die alle zu erforschen wären, die teilweise sich in Eigenregie jetzt selber erforschen oder selber Aufträge zur Aufarbeitung erteilen. Was in der Schweiz fehlt, ist eine wirklich koordinierte öffentliche Forschung in dieser Thematik. Eben, das ist so die Lage. Erstaunlich ist, dass es immer auf Aktivitäten einzelner Aktivisten erst was passierte. In der Westschweiz hat eine einzelne ehemalige Heimbewohnerin durch spektakuläre Aktionen, Hungerstreiks oder Sitzstreik auf einem Baukran, hat sie die Obrigkeit zu ersten Forschungsprojekten im französischsprachigen Teil der Schweiz gebracht. Sie ist dann aber früh verstorben. Und auch als die Verdingkinder sich erstmals versammelten, konnte dann mal endlich ein Projekt zur Forschung gestartet werden. Diese 270 Interviews sind zugänglich der Forschung. Es werden laufend jetzt auch Auswertungen gemacht, einzelner Interviews. Im Kanton Luzern hat man wirklich seriös die Sache erforscht, ist bis jetzt der einzige Kanton. Die Entschuldigungen eben stehen noch aus, sind von einigen auch gar nicht mehr erwünscht. Andere hoffen sehr darauf. Und eben die Regierung denkt sich, gute Worte kosten nichts und hofft, mit einer Entschuldigung allein durchzukommen, ohne Entschädigung. Das würde die Entschuldigung, die auch eine Schuldanerkennung sein muss, ad absurdum führen. Und vor allem auch die reiche Schweiz, also wenn die reiche Schweiz keine Entschädigungen zahlen kann, diesen heute meist in Armut lebenden Betroffenen, dann ist das ja wohl nicht ökonomisch erklärbar. Wie gesagt, die Jenischen sind die einzigen, die kleine Entschädigungen erhielten. Bei den Zwangssterilisierten wurde das mal in Aussicht gestellt, dann doch nicht gemacht. Sehr schmerzhaft für die Betroffenen. Und diese pauschale Abgeltung, ob die durchkommen wird, das wissen die Götter. Ich sage immer, man hat das ausgerechnet, das wären etwa 1,5 Milliarden. Ich sage immer, das wäre auch eine Konjunkturförderung. Also das Argument, dass bei Bankenrettungen verwendet wird, könnte man hier auch bringen, wird aber nie getan. Ja, es stimmt, also das wäre Kaufkraft und so fort. Ich habe nur noch keinen Ökonomen so argumentieren hören. Und auch die Zuständigen nicht. Aber ich versuche, dieses Argument ein bisschen zu verbreiten. Weil es heißt ja natürlich immer, das ist ja schrecklich, viel zu viel Geld, wo denken Sie hin? Aber naja, also es wäre nichts als angemessen. Ja, ich denke auch, wie der Kollege aus Wien, Herr John, dass das irreversibel ist, also dass diese Geschichte jetzt auf dem Tisch liegt, dass weitere Forschergenerationen das vertiefen werden. Ob sich es nicht wiederholen wird, ist eine andere Frage, aber ob nicht viele Akten vernichtet werden, ist keine Frage, das ist leider so. Aber an sich ist es nicht mehr wegzudiskutieren, dass das ein schwieriges, dunkles Kapitel der Sozialgeschichte ist. Es gibt die Zeitzeugenaussagen, es gibt diese Forschungen. Was noch nicht so da ist, ist, dass das wirklich zum Allgemeinwissen wird, dass das in den Schulbüchern sich halt findet, dass das zum Standard gehört der historischen Bildung. Und da ist eben das Engagement der Betroffenen, die auch hier anwesend sind, sehr wichtig, sehr zentral. Hilfreich war das Internet. Und diese Books on Demand, die vielen erlaubt haben, ihre eigenen Erfahrungen selbst zu publizieren, auch wenn sie keinen Verlag fanden. Und am allerwichtigsten ist und bleibt der Druck der Medien. Also was immer in Gang gekommen ist in der Schweiz, ist nur mit Hilfe des Drucks der Medien in Gang gekommen. Und vielleicht ein letztes, man fragt sich, ja, weshalb in Irland, weshalb in der Schweiz, weshalb wann in Irland, in Österreich, in der Schweiz. Man fragt sich auch, warum nicht in Italien, warum nicht in Frankreich, warum nicht in Spanien? Ich denke, das wird auch noch kommen in diesen Ländern und ich fürchte, dass auch von dort uns solche Geschichten, soweit sie nicht schon bekannt sind, in Einzelfällen erreichen werden. Ja, das wäre es in aller Eile gewesen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Vielleicht doch noch zumindest ein paar Fragen aufnehmend und auf diese Homepage verweisen, die ja wirklich eine der besten Homepages ist, die partizipative Forschung ermöglicht. Können Sie da noch ein Wort verlieren? Weil die
eben, also das ist der Hauptteil des Projekts, das ich durchführe, ist die Homepage selber, www.kinderheime-schweiz.ch. Ich bemühe mich da, möglichst viele Fakten zur Schweiz, aber auch zu angrenzenden Ländern zusammenzutragen, auch Literatur, Berichte von Betroffenen. Der andere Schwerpunkt ist, wir machen Interviews mit Betroffenen, sind bisher etwa 20. Und wir dokumentieren anderweitige Interviews, soweit sie schon in Presse und Fernsehen gemacht wurden. www.kinderheime-schweiz.ch.
Wir stellen Sie mit auf die Dokumentation.
Ja, also es ist die erste, ja hier. Ach so, das ist leider hellgrau. Würde hier stehen, ja. Kinderheime-schweiz.ch. Also wenn Sie, genau, wenn Sie Kinderheime Schweiz angeben, finden Sie das mit Sicherheit. Also die,
oder war es wirklich rein rassenhygienisch im Sinne von, man will diese Volksgruppe
dadurch? Also einerseits war es das, also es war programmatisch. 1927 hat ein Bundesrat geschrieben, der gleichzeitig Präsident der Pro Juventute war. Wer kennt nicht diese Korber- und Vagantenfamilie? Sie bilden einen dunklen Fleck in der Kulturordnung der Schweiz. Und es geht darum, diese Familien als solche, diese Gruppe als solche zu beseitigen. Also man hat das auch in Publikationen der Pro Juventute so geschrieben, dass das fahrende Volk, das jenische Völklein, dass das sei eben von vornherein eine Gruppierung, die Kinder nur mit Affenliebe und all diesen Stereotypen erziehen können, also gar nicht erziehen können. Also das kam dann noch dazu. Hinzu kommen auch alle antiziganistischen Stereotypien, die ja ein weites Feld bilden. Und im Einzelfall wurde natürlich gesagt, ja, das Kind ist verwahrlost, die Eltern sind erziehungsunfähig, der Vater ist Alkoholiker. Das wurde natürlich schon geschrieben und auch in den Akten so dargestellt, aber eben gezielt und eigentlich ohne Chance. Es kam zum Beispiel so weit, dass festgestellt wurde, 60% der jenischen Kinder sind geistesschwach. Also die mussten ja geistesschwach sein, weil das dann die Begründung war, um sie eben weg in entsprechende Anstalten zu stecken. Es gab einige ganz wenige Familien, die durch extreme Überanpassung und vor allem durch stetes Wechseln des Wohnsitzes dem entgehen konnten. Am besten entgehen konnten dieser Maßnahme jene, die wirklich versteckt in Wäldern, in Kiesgruben gänzlich illegal lebten. Wer in Wohnungen lebte und Sozialfürsorge bezog, der und jenischer Abstammung war, der konnte eigentlich damit, musste damit rechnen, dass ihm die Kinder weggenommen wurden.
Sie haben mehrfach auf die Verdingkinder in der Schweiz Bezug genommen. Ich bin im Salzburgischen auf eine ähnliche Einrichtung gestoßen und das nannte man dort das Anstiften von Kindern. Also ein Kind wurde angestiftet, das heißt, kam als kleines Kind in den Bahnhof. Und war dann, und der Bauer erwartet durch das Recht, das Kind bis zum 10. Lebensjahr für sich abnehmen zu lassen. Und bis 1930 ist das.
Okay. Eben, also das hat dann früher aufgehört. Das gibt es auch in Bayern und Süddeutschland, manchmal sogar unter dem Titel Verdingen. Es ist schlecht erforscht, aber es gibt, es war so eine recht traditionelle, aufs Mittelalter zurückgehende Form der Fremdplatzierung. Und eben die Kinder wurden als kleine Kinderknechte gehandelt. Das ist der zentrale Teil dieses Stils. Und darum eben auch so das Alter, so ab 5, 6, in der Schweiz sicher länger bis 14, häufig war dann der einzige Lohn, den sie bekamen, das Kleid zur Konfirmation. Oder es hieß noch nach der Konfirmation, halt, noch ein Jahr arbeiten, du musst noch das Geld für die Kleidung, für die Konfirmation dir abverdienen.
Ich bin Journalist und frage Sie etwas, was ich wissen sollte. Sollten Sie Kontakt zu Jenischen in Tirol und in Österreich haben? Mein Eindruck ist, dass seit dem Tod, oder meine Wahrnehmung seit dem Tod von Robert Mungenast vor einigen Jahren, der sehr aktiv war als Jenischer auch für Anerkennung, zumindest wenig bekannt wird über Bemühungen der Anerkennung. Was können Sie als Schweizer uns sagen?
Also ja, ich habe Robert Mungenast gut gekannt. Er ist eine sehr eindrückliche Figur. Er war auch sehr froh über meine Bücher und dann übers Internet herauszufinden, dass er eben nicht der einzige Jenische auf der Welt war. Also die Sedentarisierung der Jenischen hat dazu geführt, dass all diese kleinen Grüppchen, ich glauben, sie seien die einzigen, auch die Schweizer Jenischen glauben das lange, aber es ist eine große Minderheit in vielen Ländern Europas. Und ja, viele sind noch dermaßen randständig, wohnen in Baracken oder in abgelegenen alten Häusern vor einzelnen Orten, zeigen sich kaum, haben auch kein Interesse daran, sich zu zeigen, weil eben das Stigma noch stark da ist, ja, die Karnersleute. Die Lage ist schwierig, aber es gibt sie. Und die Organisation besteht noch, sie ist allerdings nicht sehr aktiv. Allerdings auch in Deutschland, wo es eine relativ aktive Organisation gibt, haben es die Jenischen schwer. Es gibt auch eine große Zurückhaltung in der Wissenschaft zu diesem Thema. Also zum Beispiel, ja, es ist schwierig darauf hinzuweisen, dass eben Ritter zum Beispiel seine Forschungen mit den Jenischen begonnen hat. Oder dass ein Teil der berühmten Kinder, der Sinti-Kinder aus Mulfingen, dass das Jenische waren. In Österreich gibt es ein bisschen Forschung ja durchaus auch zur Geschichte der Jenischen, auch im Umfeld mit diesem Herrn Stumpfel, der erwähnt wurde, der ja die Karner eben zur Nazizeit erforscht hat. In Deutschland gibt es sehr wenig Forschung und in der Schweiz ist umgekehrt. In der Schweiz glauben viele Leute immer noch, die Roma, das seien irgendwelche Leute, die es in der Schweiz gar nicht geben oder geben dürfen. Dabei gibt es unterdessen in der Schweiz auch eine staatliche Bevölkerung von Roma, die als Fremdarbeiter, vor allem in den 50er, 60er Jahren und als Flüchtlinge dann zugezogen sind. Also das ist erstaunlich, wie sich das von Land zu Land unterscheidet, der Stellenwert dieser und die Wahrnehmung dieser Minderheiten. Aber ja, in Österreich ist da sicher noch viel Arbeit, auch seitens der Jenischen selbst zu leisten.
Gut, dann bedanke ich mich
okay,
sehr bei Ihnen.
Ich danke mich bei Ihnen.
Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Ihnen zu verabschieden. Wir verabreden uns gleich. Vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, dann können wir das machen. Ja, ich finde, das war, glaube ich, eine ganz gute Tagung. Und ich bin zufrieden, dass wir sie gemacht haben. Ich bin zufrieden, dass Sie so lange hier geblieben sind. Ich danke den Beiträgern und Beiträgerinnen, dass sie hier gesprochen haben, dem Publikum. Ich möchte noch, obwohl sie wieder nicht da sind, weil sie dauernd arbeiten, Frau Verschacht und Lisa Harren bedanken. Das waren die beiden studentischen Mitarbeiterinnen, die Sie immer wieder an der einen oder anderen Stelle gesehen haben. Bei denen möchte ich mich bedanken, bei Flavia und bei Anneliese. Die haben mich ein bisschen unterstützt. Wie könnten wir diese Tagung machen? Also bei der Konzeption. Ja. So, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Eine neue und weitere Tage dazu geben und haben so eine Idee, dass wir
mehr Zeitzeuginnen, das ist noch ein anderer Zugriff, versuchen auch einen anderen methodischen Zugriff noch als diesen.
Ich bin zum Glück nicht so weit gekommen, weil ich mich so gesehen habe.